hat durchaus, oder damit hat es durchaus auch zu tun, dass an Himmelfahrt alle Kirchen und Gemeindehäuser leerer sind als zum Beispiel an Weihnachten. Da sind wir überfüllt, Himmelfahrt sind wir in der Regel sehr wenige. Und viele Gemeinden feiern noch nicht mal einen Himmelfahrtsgottesdienst. Ich wohne ja im Dillkreis, bei uns gibt es in den meisten FWGs keinen Himmelfahrtsgottesdienst. Wir hatten früher immer Kreiskonferenz an dem Tag. Seit es die nicht mehr gibt, gibt es halt in vielen Gemeinden nichts. Wir können nicht so viel damit anfangen. Weihnachten, das kennt jeder in unserem Land. Die Bethlehem-Geschichte ist die bekannteste biblische Geschichte in unserem Land. Auch bei Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Bei Ostern liegt der Prozentsatz der Menschen, die wissen, um was es geht, schon deutlich drunter. Bei Pfingsten sinkt die Anzahl dann noch weiter. Aber Himmelfahrt, für die meisten Menschen in unserem Land schlicht Vatertag, oder ich bekam heute Morgen einen Gruß von einem alten Freund geschickt, der schrieb dann schönen Männertag, damit die Nichtväter sich nicht ausgeschlossen fühlen. Wir müssen ja heute immer möglichst alle mit reinnehmen. Also Männertag. Also ein Feiertag ohne eine tiefere geistliche Bedeutung. Die einzige Bedeutung ist der Bollerwagen. Ja, in dem meisten eine Kiste Bier steht und ein Grill. Was mir auffällt, ist, dass auch für viele Christen sich der Sinn des Tages nicht so richtig erschließt. Klar, Jesus ist jetzt wieder im Himmel, aber, ist Freitag gestorben, ist Ostern auferstanden und dann? Dann berichten die Evangelien, dass er erscheinen konnte, wie er wollte, auch in geschlossenen Räumen und plötzlich wieder weg war. Also Star Trek-Fans würden sagen, er konnte beamen. War er da? War er weg? Also engelgleich. War er da noch kein geistliches Wesen nach der Auferstehung? Wenn nein, wieso konnte er das? Und wohin ist er dann verschwunden, wenn nicht in den Himmel, wenn nicht in die geistliche Welt? Wenn doch, wieso dann noch Himmelfahrt, wenn er vorher schon auch in der geistlichen Welt war? Aus der heraus er erscheinen konnte. Und Jesus selbst setzt dem Ganzen dann noch eine Krone auf, wenn er den Jungen knochentrocken sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das war das Letzte, was die wollten. Er sagt damit, Himmelfahrt ist wichtig und vor allem für uns Christen ein Vorteil. Denn, und die Begründung liefert er danach, sonst könnte er den Heiligen Geist nicht senden, den wir jetzt haben. Und er sagt, es ist besser, dass der Geist bei uns ist, als dass er hier ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir manchmal, Jesus wäre noch hier. Ich könnte direkt mit ihm reden, so von Angesicht zu Angesicht. Ihm in die Augen schauen, seine Mimik sehen, wenn er mir Fragen beantwortet. Ihm Fragen stellen. Ihn direkt um seine Heilung bitten bei Menschen, die schwer krank sind. Seinen Predigten zuhören. Vielleicht, wenn nötig, ein Dach abdecken, um einen Kranken runterzulassen. Von ihm lernen, wie er die Dinge in unserer modernen Welt angehen würde und wie er damit umgehen würde. Denn vieles von dem, was wir heute haben oder nutzen, gibt's nicht in der Bibel. Da steht nichts dazu drin. Wäre das nicht schön, wenn Jesus heute hier leben würde und wir ihn live erleben könnten? Wäre das nicht einfacher für uns im Glauben dann? Wäre das nicht einfacher für uns auch in Sachen Evangelisation, wenn die Menschen Jesus, seine Predigten und auch seine Wunder live erleben könnten? Wir müssten kaum noch was erklären, das würde alles er machen. Denn was auffällt, wenn man mit Menschen redet oder aufmerksam die Entwicklung der Gesellschaft verfolgt, die Menschen heute suchen durchaus nach geistlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Aber sie suchen eben oft nicht in Kirchen oder Freikirchen. Wir denken oft, das Problem heute sei, dass die Menschen kein Interesse am Glauben an Jesus haben. Aber das ist nicht wahr. Sie haben enormes Interesse an geistlichen Erfahrungen in ihrem Leben. Und auch Interesse an Jesus. Immer wieder Fokus, Spiegel und sowas, Berichte, Artikel drüber. Sie rechnen eben nur in den christlichen Kirchen nicht damit, etwas zu erleben, weil in christlichen Kirchen noch viel zu viel Mist passiert ist im Laufe der Jahrhunderte und auch in unserer Zeit noch geschieht oder endlich ans Licht kommt. Die Kirchen haben einen extrem schlechten Ruf. Und das leider manchmal auch zu Recht. Ich war letzte Woche in Essen, habe dort ein paar Kollegen getroffen. Und der eine erzählte mir aus dem Stadtteil, wo er ist. Er sagte, es ist gerade unglaublich schwierig, Menschen anzusprechen. Wir haben gerade in der katholischen Kirche einen Missbrauchsskandal. Und das färbt voll auf uns ab, obwohl wir nichts damit zu tun haben. Aber wir werden in einen Topf geschmissen als christliche Kirchen. Und sobald ich Menschen anspreche, kommen die damit und sagen, nein, bleib weg. Die Situation heute ist durchaus vergleichbar mit der der Menschen zur Zeit Jesu. Auch damals suchten Menschen durchaus geistliche Erfahrungen und Antworten im Leben. Aber die gingen dafür nicht unbedingt in den Tempel. Es gab viele Wanderpropheten. Es gab viele religiöse Kulte. Es gab viele kleine Sekten in Israel, außerhalb der Volksreligion Judentum. Und die Leute konnten damit umgehen. So haben die am Anfang ja auch die Christen gesehen, so als eine dieser Sekten, lass sie ruhig machen. Und in diese Situation hinein, dass die Menschen überall nach Orientierung suchen, steht dann das. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gute Botschaft, die alles verändert. Die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperliche Gebrechen. Das ist das, was ich mir für heute manchmal wünschen würde. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten. Doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Deshalb bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, darum, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinausschickt. Jesus sagt, die Menschen sind orientierungslos, wie Schafe, ohne Hirten. Sie verirren sich. Und das Fazit, das Jesus über diese Beobachtung zieht, heißt, die Felder sind reif zur Ernte. Er sagt, es ist doch nicht schwierig, diese orientierungslosen Menschen zu erreichen. Das ist überhaupt nicht das Problem, sagt Jesus. Das Problem ist, wir haben zu wenige, die den Menschen davon berichten, dass es Orientierung durch Jesus selbst gibt. Selbst Jesus schafft das nicht alleine. Und er war nur in Israel unterwegs. Selbst dieses kleine Land Israel ist von einem alleine nicht zu evangelisieren. Deshalb sendet er dann die Jünger aus. Jesus sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Nichtjuden oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Hier greift er seine alte Diagnose wieder auf. Ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen. Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und dann gibt er ihnen Aufträge mit. Er sagt, sie sollen genau das tun, was er auch getan hat. Sie sollen verkündigen, sie sollen heilen, sie sollen helfen. Und die Jünger tun genau das. Sie verkündigen, helfen den Menschen und heilen. Und dann kommen die zurück zu Jesus und sind vollkommen begeistert und sagen, das ist unglaublich, das hat funktioniert. Die Menschen haben uns zugehört. Die Menschen haben uns Hilfe angenommen und die Menschen sind gesund geworden. Sie sind in seinem Auftrag unterwegs und erleben die gleichen Dinge, die sie erleben, solange er bei ihnen ist. Sie sind zwar alleine unterwegs, aber es ist so, als sei er bei ihnen. Heute sind wir die gesandt sind, anstelle der Jünger. Wir kennen die Verse. Die stehen ja beide rund um Himmelfahrtsgeschichten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mein Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Und im Johannesevangelium, da sagt Jesus bei einem seiner letzten Treffen mit den Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und darum ist es gut, dass wir den Geist haben und er nicht mehr hier ist. Weil er uns sendet. Weil er es alleine nicht schaffen könnte. Es wäre für eine Person zu viel. Heute sind wir die Boten, die im Namen Jesu zu den Menschen gehen und Jesus den Menschen bringen. Wir sind Boten Jesu. In der Bibel gibt es ja diesen Begriff für Boten Angelos, Engel. Engel sind Boten Gottes. Und immer dort, wo Engel auftreten, verschwimmt das auf einmal in den Texten. Erst ist die Rede von Engeln und wenn dann die Rede ist, heißt es auf einmal, Gott sprach. Obwohl vorher eindeutig gesagt wird, ein Engel ist da. Deshalb ist, wenn man den Text liest, klar, der Engel hat den Mund aufgemacht. Und trotzdem steht dann, und Gott sprach. Der Herr sprach. Als ob Gott persönlich da wäre. Dort, wo ein Bote Gottes ist, ist es, als ob Gott selbst da wäre. Was der Bote sagt, sagt Gott. Das gilt ja heute auch noch. Was unser deutscher Botschafter in den USA zu Biden sagt, das sagt Deutschland. Und wenn der Botschafter etwas Falsches oder Unbedachtes sagt, dann hat Olaf in Berlin ein Problem. Weil dann das Telefon klingelt und Joe ruft an und sagt, Olaf, was ist denn jetzt schon wieder los? Was sollte das denn eben? Und dann kann der nicht sagen, entschuldige, ich weiß von nichts. Weil der Botschafter im Namen der Bundesregierung, im Namen Deutschlands redet. Boten reden im Namen der anderen. Und das ist so, als sei der Sender selbst und persönlich anwesend. Das ist immer wieder, auch in anderen biblischen Texten. Da gibt es diese Geschichte des Hauptmanns von Kapernaum, wo da die Ältesten der Synagoge kommen. Und plötzlich steht er und er sprach. Also der Hauptmann, ohne anwesend zu sein. Wir sind Boten in Jesu in seinem Namen. Er sendet uns zu Familie, Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn ins Dorf hinein. Das ist so, als sei er selbst da. Wo du hingehst, da ist Jesus. Ich bin immer bei euch, sagt er. Wo du hingehst, da ist Jesus. Was du sagst, das sagt Jesus. Was du tust, das tut Jesus. Wen du segnest, den segnet Jesus. Wie du handelst, so handelt Jesus. Wenn du für Menschen betest, dann betet Jesus. Wir denken oft, Zeugnis, Evangelisation sei unsere Aufgabe. Aber wir sind, entschuldigt die Formulierung, nur die Boten. Wir sagen es nur weiter. Wir sind im Namen Jesu unterwegs. Wir sind so bei den Menschen, sollen so bei den Menschen sein wie Jesus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Deshalb gibt Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag. Predigt, wie ich gepredigt habe, heilt, wie ich geheilt habe, treibt Dämonen aus, wie ich Dämonen ausgetrieben habe. Jesus sandte die 12 aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Das hatten wir eben. Und dann unten, den Satz habe ich jetzt noch ergänzt. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und Dämonen aus. Die Dinge getan. Und ich habe eben gesagt, die Jünger kommen zurück und sagen, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Kranke, Aussätzige, Dämonen. Ich weiß nicht, wie es bei der ersten Dämonenaustreibung. Und wir haben ja auch keine Berichte davon, von Toten auferweckt durch die Jünger. Aber sie haben das erlebt. Sie konnten das im Namen Jesu, denn seine Boten. Wo sie waren, war Jesus. Mir fällt auf, wir haben Evangelisation heute, wenn wir von so einem Auftrag ausgehen, total verkleinert. Evangelisation heißt schon von Jesus. Und viel häufiger heißt es, wir gehen eine Veranstaltung ins Gemeindehaus ein. Die Boten Jesu haben eine andere Aufgabe. Da ist eine Synagoge in Kapernaum, da werde ich sagen, lade die ein, dass die vorbeikommen. Er sagt den Kindern, ihr redet, ihr heilt, ihr treibt Dämonen aus. Dann sagt Jesus zu ihnen hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus der Herr aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten die Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte die Macht. Wie wieder. Auf steht immer zusammen mit der Himmelfahrtsgeschichte. Der Himmel führt unser Auftrag untrennbar dazu. Und wir haben diesen Auftrag alle gemacht. Weil wir alle den, weil ein Einzelner, auch der Pastor kann es schaffen. Oder ein Ältestenkreis kann es nicht schaffen. Sieht uns alle an. Und dieser Auftrag geht weit über das Reden hinaus. Ja, das Reden gehört dazu. Das Problem dabei ist nicht, dass die Menschen heute so schwierig werden. Das denken wir oft. Ah, die haben eh kein Interesse und so weiter. Das ist einfach orientierungslos. Die Menschen suchen nach Antworten. Das Problem ist heute genau das gleiche wie damals. Es gibt zu wenig Arbeiter. Das ist die Diagnose Jesu. Das Problem sind nicht die Menschen, sondern wir, wenn wir uns nicht senden lassen zu unseren Nachbarn und Freunden und. Wir sind Boten Jesu. Er sendet uns zu den Menschen und will, dass wir in seinem Namen unterwegs sind und die Chancen nutzen, die sich uns stellen. Paulus drückt das mal, sein Unterwegssein mit diesen Worten aus. Denn ich würde nicht wagen, etwas zu reden, was Christus nicht durch mich bewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu führen, in Wort und Tat, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Paulus beschreibt einen dreifachen Auftrag für uns. Der erste Auftrag ist Jesus im Wort verkündigen. Den Menschen von ihm erzählen. Er schreibt im Römer, Glaube kommt aus, sollen sich zum Glauben hören. Ohne dass Menschen von Jesus hören, können sie nicht zum Glauben kommen. Irgendjemand muss es sagen. Und das sind wir. Irgendjemand muss ihnen erzählen. Und darum ist es wichtig, nicht von allen möglichen Themen anzufangen, sondern zuerst von Jesus. Wir aber verkündigen den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus. Worüber reden wir, wenn wir mit den Menschen reden? Oft über mich selbst dabei ertappt bei Missionseinsätzen, dass ich in Städten über alles mit Menschen versucht habe zu reden, über Vergebung, Gemeinde, Bibel, das ewige, was da bringt, Himmel und Hölle, die der Bibel und der Theologie, die Vertrauenswürdigkeit der Texte und. Für Paulus, der eigenes Glaubens, nicht die Vergebung, nicht das Leben. Der eigentliche Gewinn des Glaubens ist eine Person, ist Jesus Christus. Ich möchte euch mal ein paar Zeilen vorlesen aus einem immer noch sehr lesenswerten Buch von Michael Frost, Alan Hirsch, heißt Die Zukunft gestalten, Innovation und Evangelisation in der Kirche des 21. Jahrhunderts. Nur zwei ganz kurze Dinge. Meinungsumfragen rangiert Jesus noch immer sehr hoch und wird von vielen anerkannt. Darum ist er sozusagen der Trumpf im Ärmel der Weltmission. Eigentlich sollte uns das gar nicht verwundern. Der Sohn Gottes war schon immer die anziehendste und faszinierendste Gestalt der Weltgeschichte. Und etwas später formulieren sie, der christliche Glaube ist nicht einfach eine Lehre, sondern er definiert sich über eine Person, der sich ein Mensch rückhaltlos anvertrauen kann. Wäre der Glaube eine bloße Lehre, dann wäre sein Gründer letztlich genauso überflüssig wie die Lehrer der anderen religiösen und philosophischen Systeme. Es ginge dann um Wahrheiten, die man lernen und unabhängig vom Lehrer anwenden könnte. Aber der christliche Glaube besteht eben nicht einfach aus einer Reihe von Glaubenssätzen. Er ist untrennbar mit der Person des Messias verbunden. Es ginge dann um Wahrheiten, die man lernen und unabhängig vom Lehrer anwenden könnte. So erlebe ich Glauben in unseren Gemeinden manchmal. Das passiert, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren. Da geht es um Wahrheit. So Erik Lindner, unser Teamkreis, hat am Dienstag eine Bibel und fing an mit einer Frage, was ist denn eigentlich ein Christ? Diese Frage im Auto schon genannt und mir lag sofort der Spruch auf den Lippen, ein Christ ist jemand, der sich nach Christus benennt. Das ist, weil durch das Benennen die Zugehörigkeit ausgedrückt wird. Wir werden nach ihm benannt. Seit das damals in Antiochia zum ersten Mal aufkommt, steht in der Apostelgeschichte 11, da wurden die Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Nach einem Menschen sind wir benannt. Christus, Jesus ist der eigentliche Gewinn des Glaubens. Das ist unser erster Auftrag, den Menschen von der faszinierenden Person Jesu zu erzählen. Der zweite Auftrag ist, Jesus durch die Tat bezeugen. Das tun, was Jesus tat. Für Menschen da sein. Sie segnen, sie heilen, das ist nicht ganz so einfach. Für sie beten, das ist ganz einfach. Sich Zeit für sie nehmen, ihre Sorgen, ihre Nöte nehmen. In der Tat und im Handeln Boten Jesu sein. Was du tust, tut Jesus selbst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es gab früher mal so Armbändchen, WWJD, What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Das war wie so ein Modegag. Aber ich glaube, diese Frage, was würde Jesus tun, ist kein Modegag. Diese Frage hat die Kraft, unser Glaubensleben zu verändern. Stellt euch die Frage doch mal an einem einzigen Tag lang, bei allem, was ihr unternehmt. Vor allem bei jeder Begegnung mit Menschen. Was würde Jesus tun? Ja, was würde er tun? Wie würde er mit den Menschen umgehen, die ich treffe? Was würde er ihnen sagen? Was würde er tun? Wohin würde er mit den Menschen gehen? Was würde er tun und sagen im Alltag, beim Einkaufen? Im Straßenverkehr, in der Schule, wenn ihr die Kids im Kindergarten abholt, wenn ihr beim Arzt wartet und. Was würde er tun? Und was hindert uns, das Gleiche zu tun? Wo du bist, ist Jesus. Was du tust, tut Jesus. Und das Faszinierende, auch das sagt die Bibel sehr deutlich, wenn die Menschen das bei uns sehen, dieses Handeln sehen, werden sie ihn erkennen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und dann wen preisen? Uns? Nein, den Vater im Himmel. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wieder, wir sind da zum Lob seiner Herrlichkeit. Sie werden uns erleben und ihn loben. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Also wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind, geschieht es zur Ehre Gottes. Wieder, die Menschen nehmen ihn wahr. Wir handeln dann als Christen. Und Gott wird gelobt, gerühmt und gepriesen. Was erleben wir denn gerade, wenn Missbrauchsfälle aufgedeckt werden? Da haben Menschen etwas Falsches getan. Und die Folge ist ja nicht nur, dass gesagt wird, der Mensch hat etwas Böses getan. Der Folge ist, dass über der Kirche das Kreuz gebrochen wird. Gott wird mit aus dem Leben entfernt. Weil Menschen sagen, Mit den Leuten können wir nichts anfangen. Wir handeln und Gott wird gelobt, gerühmt und gepriesen, weil die Menschen ihn durch uns sehen und darum direkt durch unser Reden und Handeln auf ihn verwiesen werden. Und der dritte Auftrag ist, Jesus in der Kraft des Geistes zu verkündigen. So formuliert es Paulus. Und er meint damit, auch das sagt er eben im Zusammenhang mit Römer 15, Wunder, Heilungen, Segen, Unerklärliches, Taten, die über unser eigenes Können hinausgehen. Das ist die bei uns seltenste bedachte und gelebte Evangelisationsform, behaupte ich mal. Das wird eher vergessen und ausgeklammert. Und ich glaube, aus einem ganz einfachen Grund. Denn das, was dann geschieht, haben wir nicht in der Hand. Das ist allein Gottes Sache. Beim Reden kann ich mitentscheiden, was ich sage. Beim Tun entscheide ich, was ich tue. Aber die Taten, die über meine Grenzen hinausgehen, die habe ich nicht in der Hand. Die entziehen sich meiner Kontrolle. Und wenn wir eines hassen, vor allem in Deutschland, dann ist es, die Kontrolle abzugeben. Auch an Gott nicht. Wir wollen kontrollieren. Wir wollen selbst bestimmen, was bei uns läuft, auch geistlich läuft. Es kann nur sein, was auch sein darf. Aber die Bibel redet immer wieder davon. Er beauftragte seine Jünger, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Das ist so eindeutig, was Jesus hier sagt. Das lässt sich nicht diskutieren. Vielleicht ist der eigentliche Grund, warum wir die Zeichen, von denen die Bibel im Zusammenhang mit der Verkündigung redet, so selten erleben, der, dass wir eigentlich gar nicht so richtig daran glauben oder damit hier, dass sowas wirklich geschieht, oder? Wir haben im Jugendverein, in dem ich gearbeitet habe als Kreisjugendpastor, mit jugendlichen Gebetsformen ausprobiert. Wir sind völlig naiv daran gegangen. Wir haben gesagt, jede Gebetsform, die in der Bibel steht, werden wir nachmachen und ausprobieren mit Jugendlichen zusammen. Und lass uns überraschen, was passiert. Und dann kam natürlich auch der Abend mit dem Heilungsgebet. Und wir hatten jemanden dabei, der sagte, ja, ich hab da gerade was. Und wir beteten. Und er wurde gesund. Und wir waren völlig überrascht. Und ich habe mich hinterher selbst gefragt, warum waren wir überrascht? Ich glaube doch, dass Gott Wunder tut. Wir rechnen mit Gebetserhörung, beziehungsweise erhoffen die. Und dann geschieht es tatsächlich. Und wir waren überrascht. Wieso eigentlich? Es gibt ja die Geschichte von einer Gemeinde, die eine Zeit der Dürre erlebt hat. Und die Gemeinde traf sich zum Beten, weil die Ernte sonst schlecht ausfällt, ohne Regen. Man traf sich zum Beten, hatte eine Gebetsveranstaltung organisiert im Gemeindehaus, wo viele kamen, um für Regen zu beten. Die ganzen Landwirte aus der Region und, und. Und dann, so wird erzählt, hatte nur eine Frau einen Regenschirm dabei. Glauben wir eigentlich? Erwarten wir eigentlich, was wir beten? Erwarten wir, dass sowas wirklich noch geschehen kann bei uns? Oder hängen wir so sehr in Erfahrungen drin, die uns das Gegenteil sagen aus unserem Leben? Oder haben wir so viel Angst davor, dass etwas passieren könnte, was wir nicht kontrollieren? Ich denke, dass Gott uns oft überraschen wird, wenn wir dort, wo wir von Jesus erzählen, um mal einen Pokerbegriff zu nehmen, all in gehen. All in heißt, du setzt alles auf dieses eine Blatt. Ohne es komplett zu kennen, wenn er immer noch Karten aufgedeckt. Und dann gibt es nur noch Gewinnen oder Verlieren. All in heißt alles auf Jesus setzen. Kein Sicherheitsnetz mehr dabei. Wir können mit Menschen reden über ihr Leben und Jesus. Und dann erzählen sie uns ihre Sorgen. Darf ich für dich beten? Die Frage bietet sich an. Sie erzählen uns ihre Krankheiten. Darf ich für dich um Heilung beten? Trauen wir uns, diese Frage zu stellen? Ich habe das erlebt in einem Telefonat mit einem Bekannten, der mit Glauben wirklich gar nichts am Hut hat. Er erzählte von einer Erkrankung und der Angst, die er vor dem Arztbesuch am nächsten Tag hatte, weil ein Krebsverdacht bestand. Und er hat mit Glauben wirklich gar nichts zu tun, kommt aus den 5 etwas neueren Bundesländern, totaler Atheist. Und ich fragte, darf ich für dich beten? Und ich denke, zu jedem anderen Zeitpunkt hätte er gesagt, lass es mal sein. Aber er war so verzweifelt, dass er sagte, das wäre sehr nett. Und dann habe ich für ihn gebetet am Telefon. 2 Tage später rief er mich an und sagte, die Diagnose war kein Krebs. Die Diagnose war, da ist gar nichts. Nur eine leichte Verfärbung, die wieder weggeht. Das war alles. Danach hatten wir dann ein sehr gutes Gespräch über den Glauben. Wo wir sind, ist Jesus. Wo wir sind, handelt Jesus auch. Rechnen wir überhaupt damit? Wo du bist, ist Jesus. Denn du bist Bote in seinem Namen. Und wir haben unglaubliche Verheißungen. Wer nicht glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und 2 Verse später steht dann, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Das steht direkt nach dem oben mit den die gleichen Taten vollbringen, nach diesem Sendungsauftrag. Wir sind in seinem Namen unterwegs. Wir sind seine Boten. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wo wir sind, ist Christus. Wenn du betest, betet Jesus. Was du tust, tut Jesus. Wen du segnest, den segnet Jesus. Was du sagst, das sagt Jesus. In diesem Sinne können wir rausgehen. Ins Dorf, in die Arbeitsstelle, zum Einkaufen, in die Familie und Boten Jesus sein, in der Gewissheit, dass Jesus immer mit dabei ist. Deshalb Himmelfahrt, damit er immer bei allen sein kann und nicht nur bei den 12 und 1 Israel.